Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Patricia. Schönen guten Tag zu eurer halben Stunde Kakadu Kinderradio im Deutschlandradio. Ihr kennt ja alle garantiert dieses Lied. Da seid ihr direkt schon versucht einzuschlafen, ne? Nee, nicht machen. Aber merkt euch diese Melodie, denn dann erkennt ihr sie jetzt wieder. Auf die gleiche Melodie von Schlafkindchen Schlaf gibt's nämlich auch das Lied. Vielleicht kennt ihr das auch, obwohl das eigentlich keiner mehr singt, weil, habt ihr ja gerade gehört, es handelt von Krieg. Und in der Zeit ist es auch entstanden und genau darum. Und um diese Zeit geht es in dem Film Maikäfer fliegt, der ab Donnerstag in die Kinos kommt. Kein Schnulli, Bulli, Bibi und Tina Blödsinn, sondern ein Film über die letzten Tage des Krieges und die Zeit danach aus der Sicht der kleinen Christine.
Nein!
Das ist ein stures Mensch. Wirst du was lassen jetzt?
Lass dich nicht allein!
Ich bleib da, sonst töten dich die Russen!
Lass jetzt den Großvater los, Christel, komm!
Also ihr hört schon, ist ganz schön dramatisch. Der Film Maikäfer fliegt, mehr dazu erfahrt ihr heute am Kakadu Medientag von unserer Kinofachfrau Anna. Außerdem geht es heute um die neuesten Buchempfehlungen unserer Kakadu Lesecrew und gleich starten wir mit dem Theo, dem Schreibwettbewerb, der gerade stattfand, und Kakadu Reporterin Regine Bruckmann, die erzählt uns gleich mal, wie die Preisverleihung war und wer da alles mitgemacht und gewonnen hat. Gleich nach Musik über Klapsgeschichten. Klapsgeschichten, da hat man doch schon alleine wegen des Wortes Lust, welche zu schreiben. Überhaupt, schreiben, also Geschichten, das ist toll, das macht Spaß und das machen bestimmt auch viele von euch. Klapsgeschichten, lustige Geschichten, traurige Geschichten, ernste oder auch verrückte. Und damit die dann nicht nur in irgendeiner Schublade landen, sondern auch gelesen und sogar als Buch veröffentlicht werden, hat der Berliner Verein Schreibende Schüler die Idee gehabt, einmal im Jahr einen Preis zu verleihen, den Theo. Benannt wurde der nach dem bekannten Schriftsteller Theodor Fontane und bewerben können sich alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einzige Voraussetzung, sie müssen eine Geschichte geschrieben haben. Und in diesem Jahr ist nicht nur das 10-jährige Theo-Jubiläum, sondern es gab auch zum Jubiläum jede Menge Einsendungen. 500 Geschichten und Gedichte. Am vergangenen Sonntag war die Preisverleihung in Berlin im Roten Rathaus und Kakadu-Reporterin Regine Bruckmann, die war dabei und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Regine.
Hallo.
Was war denn da los? So eine richtig festliche Preisverleihung?
Also so richtig festlich. Also in dem großen Saal im Roten Rathaus, wo ja auch der Berliner Bürgermeister regiert, da waren Eltern und Freunde und die Familie und die Mitglieder der Jury und die Kinder und Jugendlichen, die nominiert waren, also die unter den vielen Einsendungen ausgesucht wurden. Und die haben da ihre Texte vorgelesen. Ganz schöne, aufregende Sache. Und die Preisträger wurden ja erst am Ende bekannt gegeben.
Genau, und zwar gab es verschiedene Preise in verschiedenen Kategorien. Auch den Junior Theo gibt es. Und der war in diesem Jahr fast ein bisschen lustig, weil besonders Junior.
Besonders Junior, ja, der Preisträger war in diesem Jahr erst 7 Jahre alt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz junger, kleiner Schriftsteller. Dieser Junior Theo ist sowieso ein besonderer Preis, weil nicht so viele Kinder unter 10 Jahren schreiben Geschichten, aber einige eben doch. Und der Hannes Hartmann aus Magdeburg mit seiner Geschichte Die geheimnisvolle Lampenfabrik hat den Junior Theo bekommen und er hat mir erzählt, dass das seine erste Geschichte war.
Naja, meine Mami schreibt und übersetzt Bücher und da wollte ich auch mal eine Geschichte schreiben. Mami hat den Text geschrieben und ich habe erzählt, wie die Geschichte gern heißen soll und so.
Cool. Ja, lesen und schreiben, das lernt er gerade jetzt erst, aber Geschichten ausdenken, das kann er schon, ja. Und die Mutter schreibt es dann auf, ist doch cool.
Das ist total süß.
Ja, und er findet, es ist ein bisschen schwer und ein bisschen leicht, ja. Hat er mir gesagt.
Es gibt immer ein Thema bei dem Theo und in diesem Jahr war das Nichts, also das Thema Nichts, das klingt, finde ich, ganz schön schwierig. Was für Geschichten gab es denn dann da so?
super schwer. Also ich war beeindruckt, was für ganz tolle Ideen die Kinder und Jugendlichen hatten zu dem Thema. Mir wäre erstmal gar nichts eingefallen, so nichts. Manche waren so um die Ecke gedacht, manche ganz direkt. Also Hannes hat zum Beispiel die Geschichte von der unheimlichen Lampenfabrik. Und da geht es um Lampen, die in einer verlassenen Fabrik im Wald stehen und von den Menschen ganz vergessen wurden. Und die Lampen sind lebendig, aber sie haben praktisch nichts, weil sie keiner benutzt. Und dann gab es auch noch eine tolle Geschichte von einem Agenten, der die Welt rettet, indem er nichts tut. Ja, so magisches Nichts tun. Alles wird immer ganz toll. Er hat gar nichts getan. Und dann die Geschichte von Liv Brandau. Ihre Idee war, nichts ist eine Person und dann gibt es alles und es ist auch eine Person. Und diese beiden werden dann Freunde. Ihre Geschichte heißt auch so, das Nichts und das Alles. Und die Liv hat auch sehr gut vorgelesen. Sie war sehr aufgeregt, hat sie mir hinterher gesagt. Das hat Mama nicht gemerkt.
Ich bin das Nichts. Ich bin immer alleine, weil sich keiner in das Nichts verirrt. Keiner sieht mich, keiner kennt mich. Dabei hätte ich doch so gerne einen Freund. Ach, das wäre schön.
Die Liv kommt aus Offenbach, sie ist 11 Jahre alt und schreibt schon länger Geschichten, aber wie sie mir verraten hat, sie wird immer nicht fertig. Ja? Die liegen dann in der Schublade und haben kein Ende. Für den Wettbewerb hat sie jetzt zum ersten Mal eine Geschichte mit Anfang und Ende geschrieben und sie meinte, das ist so schön, in die Welt der Geschichten einzutauchen und selber die Regeln zu bestimmen und auch mit einer Freundin zusammen.
Seit dem Kindergarten spielen wir immer Geschichten zusammen. Wir spielen die einfach nach. Wir denken uns aus, was dann gleich passieren wird. Wir schreiben die nicht auf oder so. Und dann haben wir halt mal angefangen, wollen wir halt jetzt mal eine von diesen tausenden Geschichten aufschreiben.
Cool. Und ich in dem Fall war es für sie dann schon toll, dass sie mitgemacht hat, weil sie mal eine Geschichte zu Ende geschrieben hat. Den Preis hat sie nicht bekommen. Den hat in der Kategorie der 10- bis 12-Jährigen die Anna Iliada.
Ilaida.
Ah, okay. Bekommen. Was war das für eine Geschichte, die da gewonnen hat, Rine?
Das war eine sehr anspruchsvolle und nachdenkliche Geschichte. Es geht um einen alten Mann, der alleine in einem Kreuzberger Mietshaus lebt und in seinem Leben passiert so wenig, keiner achtet auf ihn, dass er fast unsichtbar wird. Also daher das Thema Nichts. Und dann gibt es aber noch das Mädchen Lia, so ein ganz temperamentvolles, lautes Mädchen in der Nachbarschaft. Die anderen Mieter beschweren sich über sie, aber er hört ihr immer gerne zu, wenn er sie im Haus hört.
Wie zum Beispiel, als Lia wieder einmal außer sich vor Wut von der Schule kam. Sie ließ ihr Fahrrad auf dem Weg, der zur Tür führte, fallen. Das ist für Englisch, hörte ich sie schreien. Tock, das Geräusch einer Kastanie, die auf dem Boden aufkam. Und das ist für Deutsch, tock. Und das ist für dieses verfluchte Geschichte, tock. Wer braucht schon Geschichte?
Ja, Anna ist schon fast ein Profi. Sie schreibt Geschichten, seitdem sie in die Schule gekommen ist und hat schon öfter an dem Theo teilgenommen. Das darf man nämlich. Man kann sich immer wieder bewerben. Mit 9 Jahren zum ersten Mal war sie dabei und da hat sie den Junior-Theo damals gewonnen.
Toll. Und noch ein Tipp für euch alle. Das Buch mit allen Geschichten und Gedichten vom Schreibwettbewerb heißt Theo, kostet 8 Euro. Und da sind nicht nur die Geschichten aus diesem Jahr, sondern aus allen 10 Jahren drin. Also ein richtiger Lesewälzer. Und das hat euch hoffentlich so viel Lust gemacht, dass ihr im nächsten Jahr euch natürlich auch alle beim Theo bewerbt und selbstgeschriebene Geschichten einreicht. Vielen Dank an Regine Bruckmann, dass du da warst und jetzt im Studio. Danke dir.
Ja, danke euch. Ciao.
Und von den Geschichten, die man schreibt, geht's zu den Gedichten, die man liest. Aber erstmal gehen wir kurz essen.
Hallo?
Manchmal gehen Kakadu und ich ins Restaurant. Aber fein essen zu gehen liegt nicht jedem. Oh Kakadu, hör auf, die Tischdecke anzuknabbern.
Aber es macht solchen Spaß.
Trotzdem.
Probier auch mal, es wird dir gefallen.
Nein, wird es nicht. Die Leute gucken schon. Lass endlich die Tischdecke in Ruhe.
Aber warum denn, Krötchen?
Man knabbert eben nicht an Tischdecken. Und das habe ich dir auch schon 100 Mal gesagt. Hast du keine Ohren?
Doch. Aber an denen will ich nicht knabbern.
So sind sie. Wenn man allerdings eine Speisekarte schon als Buch sehen würde, dann ist der Kakadu tatsächlich ein Bücherwurm. Die gibt's ja wirklich, diese Bücherwürmer. Käfer von deren Larven, das sind die, die ja auch so aussehen wie ein Wurm. Und die mampfen sich durch zum Beispiel auch das Papier von Büchern. Wenn wir jemanden Bücherwurm nennen, dann machen wir das natürlich eher, weil der wahnsinnig gerne liest. Aber naja, klar, quasi, weil er Bücher verschlingt, wie so ein Bücherwurm. Und genau das tun die Jungs und Mädchen der Kakadu-Lese-Crew. Jeden Monat stellen sie uns neue Bücher vor, immer zu einem Oberthema. Also Abenteuerbücher hatten wir schon, Liebesgeschichten, Sachbücher. Und heute geht's um Gedichte. Eine Maus ging in ein Haus und guckte raus, kam die Tatze auf leiser Tatze und freute sich über den Schmaus. Ja, gute Dichterinnen und Dichter, die können das natürlich noch besser machen. Zum Beispiel in dem ersten Buch, das euch die 7-jährige Selma aus der Lesecrew jetzt vorstellt. Ein Teich voller Tinte heißt es, von Anni Schmidt. Und Selma beginnt gleich mal mit ihrem Lieblingsgedicht aus dem Buch.
Mir gefällt am besten 7 Tage Wasserschaden. Das ganze Haus ging darin baden. Ja, jetzt denken Sie sich bloß, aus dem Bett wurde ein Floß.
Diese Zeilen stammen aus dem Gedicht Heinrich Hahn.
Da hat ein Mann, Heinrich Hahn aus Limburg-Laden, vergessen, den Wasserhahn zuzudrehen. Und dann läuft ein bisschen Wasser ins Haus und so ein paar Frauen, die erzählen sich die Geschichte immer weiter.
Und jedes Mal wird der Wasserschaden in den Erzählungen der Tratschweiber schlimmer. Zum Schluss heißt es, 7 Wochen Wasserschaden, die ganze Stadt ging völlig baden.
In dem Buch sind sehr viele Gedichte. In fast allen geht's um Menschen oder Tiere. Oft leben die auch zusammen und alle sind halt ein bisschen komisch.
Da gibt es Herrn Achterbacke mit der fiesen Karo-Jacke oder das Mädchen Isabella Caramella mit dem Krokodil Karl Kraus. Diese Wesen, die Gedichte wirken, als wären sie einem fantasievollen Traum entsprungen. Es wird von einer Wäscherei erzählt, die Gespensterhemden weiß wäscht. Oder von Frau Möller, die hält sich Beeren im Keller. In einem anderen Gedicht geht es um einen König, der ein Kamel als Haustier hat. Er nahm es zum Spaziergang mit, heißt es da, es saß mit auf dem Thron. Die Menschen fanden das normal, die kannten das ja schon.
Mit Ausnahme der Königin, die hielt das gar nicht aus. Sie liebte zwar den König sehr, doch kein Kamel im Haus.
Selma gefallen diese Gedichte.
Ich finde sie am schönsten, wenn sie mir vorgelesen werden und irgendwann kann ich sie dann halt auch mitsprechen. Und ich finde sie halt auch manchmal total lustig, aber manchmal finde ich sie auch zum Beispiel bei einem Gedicht ein bisschen traurig.
Und was heißt das in Kakadus? 6 Kakadus wären die Höchstwertung.
Ich gebe 5 Kakadus.
Super!
Die 12-jährige Pina von der Lesecrew stellt das Buch »Wo bleibt das Meer?« vor. Ein Gedichtband ganz ohne Reime.
Gleich auf der ersten Seite ist mein Lieblingsgedicht und das heißt Aufklappbuch. Und ich finde, das ist ziemlich witzig und es macht wirklich Spaß, es zu lesen. Aufklappbuch. Wie klappe ich mich selber auf? Ich möchte mich mal lesen. Blättern und zählen. Wie viele Seiten habe ich? Ob ich ein Märchen bin oder eher ein Schulbuch? Soll ich mich kaufen? Ausleihen in der Bibliothek? Nur heimlich meinen Schluss lesen und mich leise zurückschieben ins Regal?
Pina mag dieses Gedicht, weil sie selber manchmal etwas verstohlen den Schluss eines Buches liest, ohne die ersten Seiten zu kennen. Doch wenn es um die Wer-bin-ich-Frage geht, ist das ja nicht möglich. Trotzdem sagt Pina, manchmal würde sie gern wissen, was aus ihr später mal wird.
Also in dem Gedichtband geht es ja generell, wie man vom Kind zum Erwachsenen wird. Ja, es geht ums Älterwerden.
Pina sucht nach einem Beispiel.
Wie ist das denn nochmal? Warte. Auf der Seite 22, alte Fotos, da konnte ich mich auch so ein bisschen drin widerspiegeln. Fotos starren mich an mit den eigenen Augen. Ein Fremder, den ich mal kannte. Und da erkenne ich mich halt so wieder, weil ich gucke auch manchmal so alte Kinderfotos an und da denkt man sich schon, oh Gott, wie sah ich denn da aus oder was, wie lange ist das denn schon her?
Ich bin kein richtiges Kind mehr. Wenn man das bemerkt, entstehen immer wieder viele Fragen und auch manche Ängste.
Der Autor spricht Themen an, die man eigentlich nicht so rauslassen würde.
Trotzdem versinkt man beim Lesen nicht in Traurigkeit, sagt Pina.
Er spricht ja tiefgründige Themen an, aber er verbindet es immer mit so einem Stück Humor. Also ich finde, er macht das gut, weil er sehr melancholische Gedichte mit einer kleinen Sache Humor noch so verpackt.
Wer alle Gedichte in »Wo bleibt das Meer?« gelesen hat, bemerkt, es gibt einen roten Faden.
Ich vermute, dass die alle aus der Perspektive von einem Jungen sind und ich denke mal, das ist auch der Autor gewesen als kleiner Junge oder als Junge.
Der niederländische Kinder- und Jugendbuchautor Ted van Lieshout erzählt in den Gedichten von seiner eigenen Kindheit. Und die hat er wohl noch gut im Kopf, sagt Pina. Sie findet den Gedichtband wirklich toll, auch wenn sie sonst eigentlich keine Gedichte liest. Von Pina gibt es 5 von 6 Kakadus für Wo bleibt das Meer?
Alle Empfehlungen von der Kakadu-Lese-Crew, die könnt ihr auch noch mal auf der Kakadu-Homepage nachlesen, www.kakadu.de. Und die Lese-Crew begleitet hat unsere Kakadu-Reporterin Regina Voss. Vielen Dank dafür. Gleich geht's hier bei uns ins Kino nach Musik von Pele Mele. Und so betrachtet sind Songtexte ja auch immer kleine Geschichten oder Gedichte. Olivenbaumplantagenbesitzer. Olivenbaumplantagenbesitzer. Auf so einen Berufswunsch muss man erstmal kommen. Ihr könnt ja auch schon mal überlegen, was ihr mal werden wollt. Bei uns geht es nämlich am Quasseltag, am Donnerstag, genau um das Thema, was wollt ihr mal werden? Vielleicht ja Olivenbaumplantagenbesitzer. Ihr hört den Kakadu-Medientag und es ist Kinozeit. Harry Potter oder Herr der Ringe, Gregs Tagebücher oder Conny und Co. sind alles Filme, die auf Büchern basieren. Das heißt, bevor die Geschichten ihren Weg auf die Kinoleinwand fanden, da gab es schon das Buch. Und genauso ist das auch bei dem Film, um den es jetzt geht, Maikäfer fliegt, ab Donnerstag im Kino zu sehen. Das Buch ist von Christine Nösslinger. Wir haben das sogar in der Schule gelesen, denn es geht auch um Geschichte, um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir reisen also ein Stück zurück ins Jahr 1945 und zwar nach Wien. Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner, die hat den Film schon angeguckt und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Anna.
Hallo Patricia.
Worum geht's denn in dem Film Maikäfer fliegt?
Es ist ein autobiografisches Buch, also die Geschichte ist die Jugend oder die Kindheit von der Autorin. Du hast ja den Namen schon genannt, Christine Nösslinger. Und die ist einfach ja 1945 in Wien aufgewachsen. Zu einer Zeit, da fängt der Film an und das Buch auch, da war der Zweite Weltkrieg noch nicht ganz zu Ende. Es fallen noch immer Bomben auf die Stadt. Ja, und die neunjährige Christine, die zieht mit ihrer Familie aus ihrem zerstörten Haus in eine leerstehende Villa und sie sagt auch gleich zu Beginn des Films, es ist schon lange Krieg, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass einmal kein Krieg war. Und trotzdem, obwohl sie sich eigentlich daran gewöhnt hat, ist es immer wieder schlimm, wenn nachts die Bomben fallen, sie in den Bunker und andere zurücklassen muss.
Nein, nein, nein!
Yes, das ist ein stures Mensch. Yes, du, was los denn jetzt?
Lass dich nicht allein!
Ich bleib da, sonst töten dich die Russen!
Lass jetzt den Großvater los, Christel, komm! Du, pass auf, jetzt rechts, Mauber! Jetzt rechts! Jetzt hör auf mit dem Kasperltheater! Glaubst du, mir macht das einen Spaß oder was? Geh mal, marschier jetzt! Pass auf, ich mach dafür's! Schaut, dass im Bunker kommt. Zu schnell es geht, ja?
Oh Gott.
Es klingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es einfach diesen Wiener Dialekt hat. Der ist für uns vielleicht ein bisschen schwer verständlich, aber es kommt, glaube ich, so ein bisschen die Spannung und die Situation ganz gut raus. Auf der anderen Seite bedeutet Krieg für Christine auch Abenteuer. Denn in dem Haus, in das sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester einzieht, da leben auch Russen und mit denen, also eigentlich dem Feind, muss sie klarkommen.
Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Den Feldwebel, den schönen Major, Ivan und Ludmila.
Raskurtirovatsya! Raskurtirovatsya!
Und mit einem von ihnen, dem jüdischen Koch Kohn, schließt sie allen Umständen zum Trotz auch eine tiefe Freundschaft.
Du hast gesagt, es ist auch die Lebensgeschichte oder die Kindheitsgeschichte von der Autorin Christine Nösslinger. Die kleine Christine, die wir hier im Film sehen, was ist denn die für ein Typ Mädchen, die das da alles erlebt?
Sie ist eigentlich ziemlich tough, also sie ist klug und stur, sie lässt sich von nichts und niemandem was sagen, sie hat keine Vorurteile, jeden, den sie trifft, will sie erstmal kennenlernen, bevor sie sich ein Bild von ihm macht. Und dadurch begibt sie sich aber auch immer wieder in Gefahr, aber sie hört einfach auf ihr Bauchgefühl und lässt sich nichts vorschreiben und schon gar nicht von ihrer Mutter.
Scheiß auf einen Freund, der mir böse ist, weil seine Brillengläser kaputt sind und der mir nicht einmal sagt, warum er seine Sachen wascht. Auch so einen Freund scheiß ich.
Krieg mir gerade Haar wegen dem Raumbradl, wirklich wahr. Du gewöhnst dir sofort ab, so ordinär zu reden.
Alle sagen Arsch und Scheiße.
Ich nicht.
Nein, du nicht, du Arsch, Arsch, Arsch.
Es sagen ja wirklich alle im Haus Arsch und Scheiße, sogar du selber.
Das ist egal. Sie muss sich das jetzt abgewöhnen. Die Zeiten werden bald wieder normal werden.
Ja, dann willst du schon aufhören damit.
Ich werde nie aufhören damit. Ich werde alles tun, damit die Zeiten nie mehr normal werden. Arsch!
Ich glaube, das haben wir auch alle ohne Untertitel verstanden.
Definitiv. Also das heißt, es hat auch lustige Momente, es ist jetzt nicht nur dramatisch. Was ist für dich das Besondere an diesem Film?
Die Balance zwischen dem Ernsten und aber auch dem Humor und dann auch die Perspektive, in der der Film erzählt ist. Also die Perspektive von Christine, ein Film, der im Krieg spielt und trotzdem die Sicht eines neunjährigen Mädchens hat. Die Kamera ist immer auf ihrer Augenhöhe. Viele Szenen mit Erwachsenen, die werden von außen beobachtet, wenn sie oder dann stellvertretend die Kamera durch einen Türspalt guckt zum Beispiel. Und der Film zeigt den Alltag im Krieg, was es heißt, 9 Jahre alt zu sein und ausgebombt zu werden. Und da ist es eigentlich egal, dass der Film 1945 in Wien spielt. Er könnte genauso gut 2017 in Syrien spielen. Und das ist das Erschreckende daran, dass Krieg aus Kinderaugen immer furchtbar sein wird und auch in diesem Film furchtbar ist.
Aber das heißt, man muss wahrscheinlich schon ein paar Dinge einfach auch wissen, bevor man diesen Film anguckt, um das alles auch zu verstehen und zu begreifen und nicht beängstigend zu finden. Für wen würdest du diesen Film denn empfehlen?
Also ihr solltet schon ein bisschen älter sein, um Maikäfer fliegt zu gucken, denn es gibt ja natürlich diesen historischen Kontext, also man muss das einordnen können, was da eigentlich 1945 in Europa passiert ist. Also das im Schulunterricht schon mal gehört zu haben, ist nicht schlecht. Und die Bilder, die sind auch teilweise sehr brutal. Also Szenen, in denen die Bomben fallen, in denen das erste Mal die Russen kommen und dann das Maschinengewehr direkt im Anschlag haben. Der Film, der fühlt sich echt an, eben weil er aus Christines Perspektive erzählt wird. Und es ist ein wichtiger Film, weil es eine wichtige und noch immer aktuelle Geschichte ist. Also 10, 11, 12 würde ich sagen, ist das richtige Alter für Maikäfer.
Und vermutlich auch gut, dann mit Mama und Papa reinzugehen, dass man jemanden hat, mit dem man danach drüber reden kann und dem man auch noch Fragen stellen kann. Vielen Dank an unsere Kakadu-Kinofrau Anna Wollner. Maikäfer fliegt ab Donnerstag im Kino.
Maikäfer fliegt, dein Vater ist im Krieg, dein Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt.
Maikäfer fliegt wird in dem Film auch als Schlaflied gesungen, das ist ja die Schlafkindchen-Schlafmelodie, aber im Krieg wurde umgetextet. So, bevor der Kakadu jetzt auch wieder bis morgen schlafen geht, kommen wir zum Ende der Sendung noch zu einem Geburtstagskind, eine der größten Jazzsängerinnen überhaupt. Ella Fitzgerald, lebt leider nicht mehr, wurde aber heute vor 100 Jahren geboren und wie es sein konnte, dass aus diesem Mädchen, das zeitweise auf der Straße lebte, die irgendwann mal einen Talentwettbewerb gewann, aber dann nicht singen durfte, weil sie zu pummelig war, wie aus dieser Frau eine der größten Jazzsängerinnen der Welt wurde. Das hört ihr morgen am Musiktag hier im Kakadu. Musik von Ella hört ihr jetzt schon mal. A Tisket the Tasket, ein Kinderlied über ein Mädchen, das sein gelbes Körbchen verloren hat. Der Song wurde ein Hit, war wochenlang in den Charts. Ich bin Patricia und wir hören uns morgen wieder ab 3 zum Kakadu Musiktag mit Ella. Tschüss!